Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute beantworten wir eine Hörerinnenfrage. Und zwar, wie kann ich Agilität und Scrum schmackhafter machen für Entwickler? Die wollen doch eigentlich nur arbeiten und coden. Und jetzt komme ich mit diesem ganzen Blablim von Personas, User Stories schätzen, Plannings, Retros, was auch immer alles um die Ecke. Und eigentlich finden die das doof. Wie bitte gehe ich das jetzt an, dass das für die irgendwie schmackhaft ist, dass ich die ein bisschen besser mitnehmen kann? Du erfährst, Kais und meine Gedanken dazu, auch ob Leute mitnehmen denn so eine gute Idee ist. Viel Spaß damit!
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
Wir freuen uns total auf diese Podcast-Folge und ich glaube, Kai und ich haben beide ein lachendes Gesicht, weil das ist ungefähr das 17. Mal, dass wir gerade anfangen. Wir sind hier im Südtirol, wir sind auf unserer Vacation, die Kinder spielen gerade im anderen Zimmer und wir gucken auf die wunderbaren Dolomiten sind es hier in Südtirol, haben echt herrlichen Sonnenschein dafür, dass es Ende Oktober ist. Es ist richtig, richtig schön, aber wir haben auch das verrückteste Podcast-Setup, das es so gibt. Also wir schicken bestimmt irgendwann mal so ein Making-of-Bild in die sozialen Medien, weil das ist schon ganz schön lustig, wie wir hier zusammenstehen. Sonst ist das ja schön geordnet im Büro, alles schön aufgestellt mit Schallschutzwänden und so weiter. Hier mussten wir ein bisschen basteln. Ich habe auch so halber Blick auf Berg und halber Blick auf unsere Badewanne, die in unserem Zimmer ist.
Und ich frage mich die ganze Zeit, wann irgendwie die Espresso-Tasse von diesem Doppel-Beistell-Betttisch irgendwie runterkippt, die ich aufeinander gestapelt habe, damit das Mikrofon irgendwie vor Jasmin auf richtiger Mundhöhe steht. Also das, okay, wenn du zwischendurch was scheppern hörst, weißt du Bescheid.
Genau, aber das Wunderschöne im Südtirol ist, es hat Kaffee, es hat guten Kaffee. Ich sage ja immer irgendwie, für mich ist das Südtirol irgendwie das geilere Österreich, weil coole Berge, richtig gutes Essen, aber es hat auch richtig guten Kaffee. Oh, das ist vielleicht gemein gewesen. Aber für mich ist es so.
Aber wir haben auch in Innsbruck auf der Durchreise einen guten Kaffee gefunden. Aber
das stimmt. Und wir haben uns schon wieder ein bisschen länger nicht gemeldet. Irgendwie war es busy. Ich glaube, ich habe beim letzten Podcast-Folge darüber erzählt, dass wir gerade eine reine Frauenrunde gestartet haben in unserer Agile-Coach-Ausbildung. Das war mega spannend. Die sind jetzt auch alle Advanced Certified Scrum Master geworden. Tada! Also nochmal herzlichen Glückwunsch an unsere 7 wunderbaren, kraftvollen Agile-Coachinnen da draußen. Ich bin mir sicher, ihr werdet eure Unternehmenswelten rocken und ganz, ganz, ganz viel Gutes tun für die Teams und die Organisationen, die ihr begleiten dürft. Und ich bin so unglaublich stolz und dankbar, dass wir diese Frauen begleiten durften und die auch noch weiterhin dürfen. Unsere Ausbildung ist ja immer so aufgebaut, dass man zuerst einen Certified Scrum Master macht, dann den Advanced Certified Scrum Master, das sind 2 Termine. Und dann im Sommer haben wir immer von 2 Kohorten zusammengewürfelt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Certified Scrum Professional. Das heißt, wir werden diese Teilnehmerinnen zum größten Teil nächsten Sommer nochmal sehen. Und ich freue mich so unglaublich drauf, bin mega gespannt, was da passiert ist. Und auch die 2 Termine, die wir mit den Teilnehmerinnen hatten, waren einfach so, so, so lehrreich für mich. Und das ist immer das Schönste, wenn ich als Trainerin im Raum stehen darf und auch nochmal Dinge von meinen Teilnehmern lernen darf oder andere Dinge, die mir gerade passieren, selber auch nochmal reflektieren darf. Und darum geht es ja im Agile Coach sein. Nämlich, dass wir Dinge, die uns passieren, immer wieder reflektieren. Und viele Dinge habe ich schon gesehen. Ich mache das ja jetzt schon länger. Viele Dinge hat Kai auch schon gesehen. Er macht das ja auch schon länger. Und nichtsdestotrotz sieht, obwohl das Problem oft gleich aussieht, die Lösung immer wieder anders aus. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass jedes einzelne Team, jedes einzelne System, jedes einzelne Unternehmen auf gefühlt die gleichen Fragestellungen unterschiedliche Lösungen findet, die für sie passt. die dann aber doch immer wieder in dieses Rahmenwerk von Scrum reinpassen. Und das führt mich gerade zu der Frage, die wir heute in der Podcast-Folge beantworten wollen, nämlich eine Teilnehmerinnenfrage, die geht um das Thema rum, wie können wir Agilität und Scrum für Entwickler spannender machen? Und ich lese euch die Frage vor, bevor Kai und ich darauf eingehen. In den letzten Wochen habe ich mich intensiv damit beschäftigt, die agile Arbeitsweise in unserem Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir haben mit einem Scrum-ähnlichen Ansatz begonnen und mittlerweile einen wirklich guten Standard erreicht. Allerdings gibt es ein Thema, das in Gesprächen mit verschiedenen Mitarbeitenden immer wieder aufkommt. Wie schaffen wir es, die Entwickler stärker in die agile Denkweise einzubinden? Es fällt auf, dass viele Entwickler oft das Drumherum, wie das Schätzen von User Stories, die Arbeit mit Personas oder Retrospektiven eher als störend empfinden und sich mehr auf das eigentliche Entwickeln konzentrieren wollen. Aussagen wie "Lass uns lieber arbeiten" hören wir oft. Leider pullen die Entwickler sich die Aufgaben viel zu wenig, was uns zeigt, dass das Verständnis für die agile Arbeitsweise noch nicht so hundertprozentig da ist. Zudem glaube ich, ist es leider oft so, dass die Entwickler bei Scrum-Schulungen vergessen werden. Vielleicht wäre das ein spannendes Podcast-Thema. Also vielen Dank, liebe Laura. Ja, wir finden, das ist ein spannendes Podcast-Thema und beginnen auch gleich mit diesem Thema jetzt hier in unserer Südtirol-Podcast-Aufnahmeserie. Und ich finde es mega, mega spannend, da einzutauchen, vor allem, weil du gesagt hast, dass die agile Denkweise noch nicht 100% angekommen ist und ich gucke so schräg gegenüber auf Kai und Kai hat einen Pulli an, wo drauf steht, Mindset is everything. Deswegen fand ich es gerade unglaublich lustig. Und vielleicht beginnen wir diese Folge mit einem Grundsatz aus der Systemik, nämlich von Virginia Satir kommt her. Und Virginia Satir hat mal gesagt, Menschen verändern sich nur dann, wenn der Schmerz der Veränderung geringer ist als der Schmerz, wo sie gerade stehen. Und oft, wenn wir in Unternehmen unterwegs sind, wenn wir in Teams unterwegs sind und wenn wir Widerstand verspüren, frage ich mich oder fragen wir uns, anscheinend adressieren wir mit den Dingen, die wir gerade adressieren, mit den Veränderungen, die wir gerade tun, nicht die Schmerzen von allen Menschen, die wir gerne, Anführungsschlusszeichen, mitnehmen möchten. Ich finde dieses mitnehmen möchten oder dieses Leute
das
mitnehmen
hat, das hat
immer
was
sehr...
Übergriffiges,
das
ne?
ist immer sehr übergriffig. Ja, ich mag das gar nicht. Fällt mir nur gerade kein anderes Wort ein. Es ist ja nicht ein Mitnehmen, sondern es ist eher ein Weg zeigen und dann Menschen entscheiden lassen, diesen Weg selber zu gehen. Das ist genau das, was ich meinte mit oft finden Unternehmen auf die gleichen Fragestellungen völlig andere Lösungen.
Ganz oft starten wir ja damit, dass wir die Menschen erstmal fragen, was haltet ihr denn davon, Agilität einzuführen? Also das wird gar nicht von oben aufoktroyiert oder selbst wenn wir den Auftrag bekommen, dass das irgendwie jetzt eingeführt werden sollte, ist uns extrem wichtig, mal mit diesen Menschen zu sprechen. Was denkt ihr denn darüber? Und das setzt natürlich voraus, dass die irgendwie verstanden haben, worum geht es dabei. Das heißt, das ist oft nach einer kleinen Trainingssequenz, dass man dann überhaupt erstmal einschätzen kann, worum geht es. Denn die Missverständnisse in Bezug auf Agilität sind natürlich durchaus vorhanden. Und es gibt immer wieder Leute, die aus unseren Umfeldern kamen, die sagen, sie kennen das schon und oft wissen Sie nicht, was wir damit meinen.
Und ich habe jetzt aber Lauras Frage nicht so verstanden, dass das bei Ihnen von oben herab aufdoktroyiert wurde. Also das könnte sein, das ist jetzt irgendwie eine Hypothese von dir, habe ich jetzt aber nicht so verstanden. Was ich aber durchaus verstanden habe, dass anscheinend die Dinge, die gerade getan werden oder die Praktiken, die ihr eingeführt habt, wie zum Beispiel User Stories, Schätzen oder Personas, keine Probleme lösen, die Entwickler gerade haben und ihnen auch nicht dabei helfen, besseren oder Code zu entwickeln. Und da könnte man einsteigen, nämlich zu fragen, welche Probleme hast du denn gerade und auf was möchtest du irgendwas optimieren? Und was ich da ganz oft feststelle, wenn ich das am Anfang frage, dadurch, dass wir jahrelang getrimmt worden sind, ich werde daran gemessen, wie viele Zeilen Code ich schreibe, wie gut mein Code ist, wie qualitativ gut mein Code ist vielleicht oder auch wie schnell ich irgendwelche Sachen fixe, ohne auf die Qualität zu achten, etc. Also da darfst du manchmal ein bisschen Unternehmensforensik betreiben und gucken, was sind denn die Geister der Vergangenheit? Also was haben meine Softwareentwickler und vielleicht, wenn du kein Softwareentwicklungsteam hast, was haben meine Teammitglieder in der Vergangenheit gelernt, was sie hier zu guten Mitarbeitenden macht? Worauf optimieren die ihren Alltag? Was ist deren innerer Antreiber und auch deren äußerer Antreiber? Und das kannst du beides mal so ein bisschen in Erfahrung bringen. Ne? Was motiviert dich eigentlich innerlich? Meine Einstiegsfrage in 101s ist oft, so wenn wir uns kennenlernen, was ist für dich ein perfekter Arbeitstag? Wie sieht er aus? Wie wachst du auf? Was für ein Frühstück isst du oder isst du nicht? Wo setzt du dich an den Computer? Wie viel gemeinsame Zeit mit anderen hast du und wie viel Einzelzeit hast du? Was tust du genau? Dass du da mal rausfindest, was treibt diesen Mensch innerlich denn an? Aber auch, was habe ich gelernt in der Zeit, wo ich hier war? Wie werde ich zu einem guten Softwareentwickler, zu einem guten Mitarbeiter? Weil all das wird beeinflussen, wie die Menschen einschätzen, was die Dinge, wie die wir bringen in der Veränderung, wie Personas, User Story schätzen etc., was auch immer das alles ist, bewerten werden. Und oft geht es im ersten Schritt darum, ein Gespür für das Problem zu entwickeln von einem Softwareentwickler. Und das ist ein Fokus-Shift und nicht alle sind bereit dazu, diesen Fokus-Shift zu machen. Also diesen Shift von, vielleicht geht's, wenn wir in dieser neuen Form zusammenarbeiten, nicht mehr darum, den schönsten Code zu schreiben oder die meisten Codezeilen zu schreiben oder auch Probleme super schnell oberflächlich zu fixen, wenn sie mir zugerufen werden, dadurch kleine Dopaminkicks zu bekommen, sondern in dieser neuen Form von Arbeiten geht es darum, die richtigen Probleme zu lösen für unseren Endkunden. Das heißt, vieles, was ich in Zukunft tun werde, da werden Dinge dazukommen, die habe ich noch nie getan und die könnten mir potenziell ja auch Angst machen.
Genau, ich glaube, ich habe ja lange genug als Softwareentwickler gearbeitet. Eigentlich ist ja die Idee von einem Softwareentwickler, dass der das Domänenverständnis, was er im Kopf hat, in Code reingießt, damit der PC das Gleiche macht, was man sich eben im Kopf ausgedacht hat, was das Domänenmodell ist. Jetzt kann man sich ja sagen, ist dann Agile nicht irgendwie noch so ein Shishi obendrauf? So, irgendwie braucht man das überhaupt? Weil wenn ich doch verstanden habe, was die Fachdomäne ist, könnte ich sie doch jetzt einfach runterprogrammieren. Das Ding ist, warum machen wir in Scrum überhaupt Teamsport? Naja, weil sich da Menschen ein Problem teilen. Und wenn die sich jetzt ein Problem teilen, heißt das wohl zwangsläufig, dass die sich gegenseitig brauchen, um das Problem zu lösen. Das hat man manchmal natürlich auch in Disziplinen. Ne? Vielleicht hast du einen Frontend-lastigen Entwickler und einen Backend-lastigen und die müssen sowieso miteinander sprechen, weil die Lösung beides braucht. Ja, vielleicht hast du noch jemanden, der Testing macht und auch das braucht irgendeine Form von Interaktion. Aber wenn ich sehr lange in einem Unternehmen war, wo ich vielleicht als Individualist gesehen worden bin und auch Wert stiften konnte, dann verändert sich jetzt das Rollenbild der Scrum schon, weil auf einmal bin ich ja dann so eine Art Produktentwickler und wenn es um Kundenzentrierung geht, dann ist das vielleicht agil auch nur eine Rückerinnerung daran, wie Programmieren schon immer gedacht war, nämlich, dass ich möglichst oft mit dem Anwender spreche darüber, was der haben will, um mein Domänenmodell im Kopf zu schärfen, um das dann umsetzen zu können. Und das haben wir einfach oft in größeren Unternehmen wegindustrialisiert, sodass dieser Kontakt zu den Menschen, die eigentlich die Probleme haben, so weit weggerückt ist, dass über Scrum und Agilität und ein Sprint-Review diese Dinge wieder neu an mich herangetragen werden, damit ich eben die besten Lösungen bauen kann. Und solange das irgendwie so ein künstlich aufoktroyiertes Etwas ist, und das stand jetzt nicht so da drin in dem Beitrag, aber vielleicht ist das ja so, dass sowas wie Storypoints schätzen oder so ein komisches Story-Format, was man da auf einmal benutzt, dass das irgendwie so künstlich und draufgeschmiert ist, weil es man eben in der agilen Welt so macht, aber zu weit weg ist von den eigentlichen, von den eigentlichen Problemen, die gerade da sind, dann kann das natürlich auch befremdlich wirken.
Und das ist so der erste Punkt. Also das Problem der Menschen verstehen, das sie haben und ein gemeinsames Problemverständnis schaffen. Also warum will man Agilität? Warum ist es für die Firma wichtig, dass wir agiler werden? Warum ist es für die Software, die wir bauen, wichtig, dass wir agiler werden? Und teilen wir alle dieses Verständnis, warum das wichtig ist? Und sowas wie Personas bauen wir ja ein, damit wir zum Beispiel ein besseres Verständnis unseres Endkunden bekommen und dadurch bessere Software entwickeln, die besser auf deren Bedürfnis angepasst sind. Das können wir tun, wenn wir zu wenig Endkundennähe haben. Der bessere Ansatz da drin ist natürlich immer noch zu sagen, hey, lass uns einfach Endkundennähe herstellen und dann brauchen wir diese Personas gar nicht. Wir arbeiten gerne mit Personas, aber wir arbeiten meistens erst mit Personas, wenn wir genug Endkundennähe hergestellt haben, dass wir diese Endkunden auf Personas aggregieren können und dann damit weiterarbeiten können. Das hat für mich immer mehr Sinn ergeben, als so eine Persona dazwischen zu schachteln, weil sonst fühlt sich das wirklich auch wieder dazwischen geschachtelt aus. Also, ich hoffe, das macht Sinn. So, und die meisten Menschen wollen sinnstiftende Arbeit machen. Fast niemand, den ich bis jetzt kennengelernt habe, hat gesagt, mir ist es völlig egal, was der Endkunde will, ich will hier nur coden. Sondern wenn ich die Menschen in Kontakt gebracht habe mit dem Endkunden, waren die inspiriert. Und dann zu sagen, okay, und wer wäre denn unsere Personas? An wen richten wir uns aus? Hat dann durchaus Sinn gemacht. Und manchmal macht es dann auch Sinn zu sagen, okay, das nächste halbe Jahr richten wir uns auf die folgende Persona oder auf die folgende Rollengruppe aus. Und die anderen Endkunden, die auch noch wichtig sind, streichen wir gerade weg, weil wir Fokus haben wollen. Und dann macht dieses Ding von Personas auch wieder Sinn. Also, welches Problem lösen denn Personas und welches Problem würde das für Softwareentwickler lösen?
So, und dann könnte es noch eine andere Perspektive geben. Und zwar kauft ja Management gerne Agilität, damit Dinge schneller werden. So, damit Teams schneller werden, damit Software schneller geliefert wird. Und es gibt in der Systemik auch den Ausspruch, Widerstand ist auch eine Information. Und wenn ich jetzt viele Leute habe, die sagen, lass mich mit diesem agilen Kram in Ruhe, ich möchte lieber programmieren, dann ist das ja erstmal eine Information über einen Widerstand. Sowieso könnten Menschen im Widerstand sein, vielleicht weil sie merken, dass eine gewisse ein Interesse von Führung da ist, dass jetzt auf einmal Dinge schneller gehen sollen. Und die werden vielleicht nicht mit einer Intention von Vertrauen und einem wohlwollenden Blick und einer unterstützenden Führung gegeben an diese Menschen, sondern vielleicht eher mit einem Wunsch nach Kontrolle, Performance-Optimierung und Druck. Und je nachdem, wie die Kultur dann seitens Führung ist, wie man die wahrnimmt oder bisher wahrgenommen hat, manchmal ist auch die Führung dann eine neue mit der Agilität und dann darf man auch erstmal wieder entlernen, wie es in der Vergangenheit war, könnte es auch sein, dass der Widerstand daher kommt, dass man dem Braten da nicht ganz traut, was denn damit passieren sollte, wenn jetzt auf einmal zum Beispiel alle irgendeine Velocity haben im Team oder die vielleicht sogar noch vergleichbar gemacht werden soll und man nicht unbedingt spürt, ob da denn wirklich das Wohl des Unternehmens und Mitarbeiters so sehr im Fokus steht oder man eher vielleicht so ein bisschen ausgepresst wird wie eine Zitrone. Und da nochmal reinzugehen im Sinne von, wie oft gibt es Synchronisierungspunkte mit Führung? Was spricht Führung aus? Ja, wie nimmst du dich als agiler Coach vielleicht auch wahr? Ja, ist das irgendwie so ein Lippenbekenntnis, Agile, oder ist das wirklich ernst gemeint? Und wenn ja, wenn es ernst gemeint ist, welche Probleme soll es denn lösen, die gerade in der Unternehmung vorherrschen? Und dürfen diese Probleme und sind sie auch schon transparent gemacht worden an die Leute, die jetzt von dieser agilen Transition betroffen sind?
Und wenn Agilität ernst gemeint ist, sind zum Beispiel sowas wie Retrospektiven ein ernst gemeinter Ansatz für jeden Beteiligten, die Welt so zu gestalten, wie wir sie brauchen, um möglichst optimale Leistung zu bringen. Und ich habe oft das Gefühl, wenn Widerstand gegen Retrospektiven herrscht, dann herrscht da noch ein Unverständnis, dass das eigentlich mein Meeting ist als Softwareentwickler, wo ich mir die Welt gestalten kann, wie ich sie brauche, um bessere Performance zu leisten. Und was ich zum Beispiel auch ganz oft erlebt habe, ich bin Psychologin, ich kann bei technischen Themen auch nicht mitreden. Was ich aber früher definitiv gemacht habe, ist, dass ich viele technische Themen in der Retrospektive abmoderiert habe. Und das ist einfach nicht, es ist nicht fair und das ist auch nicht okay. Weil in der Retrospektive reden wir über Zusammenarbeit, Kommunikation und Qualität. Und gerade wenn wir über Qualität reden, wird es hochtechnisch. Dann reden wir über unseren Testansatz, wie wir besser testen können, wie wir vielleicht test-driven entwickeln können, welche Frameworks wir brauchen, etc. Das ist hochtechnisch, da verstehe ich dann irgendwie noch 20%. Aber ich kann gut moderieren da drin. Also ich muss es ja nicht verstehen, damit ich moderieren kann, damit ich den Raum halten kann, damit ich das Gespräch in eine gute Bahn leiten kann. Und da ist immer die Frage, wie ernst ist uns dieser agile Ansatz? Wie sehr nutzen wir Retrospektiven wirklich dafür, uns unsere Arbeitswelt zu gestalten? Und wie viele Freiheiten haben wir wirklich da drin? Und fühlen die Leute diese Freiheit? Oder darf ich das als agiler Coach nochmal thematisieren, zu sagen, guck mal Leute, das ist unsere Chance, 1,5 Stunden zum Beispiel oder 3 Stunden wirklich tief einzutauchen, wirklich unsere Probleme anzugucken und mit guten Vorschlägen rauszugehen, wie wir unsere Arbeitswelt umgestalten wollen, anders gestalten wollen, wie wir Regeln, die diese Firma hat oder hatte, die uns nicht mehr dienen, ablegen wollen und neue Regeln für uns bestimmen wollen, damit sie uns besser dienen. Und wenn aber das nicht gefühlt wird oder nicht gemacht wird, dann habe ich wieder einen Ansatzpunkt, wo ich gucken kann, warum ist denn dem so? Also was haben die Leute in der Vergangenheit gelernt? Was spüren sie jetzt gerade? Warum können Leute gerade nicht mitgestalten, so wie sie denken, dass sie mitgestalten müssten, damit dieses Agile überhaupt funktioniert?
Die Menschen besitzen ja mit Agilität auf einmal das den Fortschritt, die Fortschrittsbetrachtung und auch die Ausprägung von dem eigenen Vorankommen, aber auch von den eigenen Prozessen. Und das braucht ein Vertrauen von Führung, dass das eben jetzt auch anders ausgeprägt werden darf, nämlich durch die Mitarbeiter. Und das heißt auch, dass zum Beispiel andere Meetings, die es noch gibt im Kalender, dann auch vielleicht gestrichen werden müssen. Denn manchmal schmiert man ja so Scrum irgendwie nochmal so oben drauf und dann hast du irgendwie diese ganzen Scrum-Ereignisse und hast dann noch das von der alten Art und Weise, sich zu organisieren und dass das dann natürlich zu einer Reaktion führt von Leuten, die sagen so, oh, noch mehr Meetings oder noch eine Retro, muss das denn jetzt sein, ist auch nachvollziehbar. Das heißt, da geht es dann darum, auch diese alten Zöpfe dann abzuschneiden, weil im Scrum-Rahmenwerk ist ja für Produktentwicklung schon alles drin, was es braucht an Ereignissen, um das entsprechend zu steuern auf diesen verschiedenen Ebenen der empirischen Prozesskontrolle.
Und oft, wenn da so ein Widerstand ist, dann kann das wirklich einfach sein, dass Menschen überfordert sind mit diesen ganzen neuen Dingen, die auf einen zukommen, aber auch mit der ganzen Transparenz, die geschaffen wird. Und ich würde gar nicht sagen, dass Softwareentwickler jetzt außen vor gelassen werden bei Scrum-Trainings. Also gerade die Scrum Alliance, die hat ein dediziertes Training für Softwareentwickler. Das kann man buchen, das ist gut. Da lernt man sowas wie eben testgetriebene Entwicklung etc. Weil das Handwerkszeug, das ich als Softwareentwickler brauche, um gut in einem Scrum-Team zu arbeiten, das ist extrem hoch. Das heißt, das, was von mir gefordert wird als Softwareentwickler oder auch als Tester oder als BA in einem Team, das ist extrem hoch und das kann wiederum Angst auslösen. Das heißt, wenn die Veränderung so viel Schmerzen verursacht, wenn ich sagen kann, hey, guck mal, die letzten 6 Jahre habe ich eigentlich gecodet und kleine Probleme gefixt und kleine Probleme gefixt und hier noch Pflaster und da noch ein Pflaster geklebt. Und so geht es vielen so, wenn man gerade in so alten Systemen arbeitet, aber ich konnte mich nicht weiterbilden. Ich konnte nicht testgetrieben entwickeln. Unsere Testabdeckung ist so grottenschlecht, dass ich eigentlich schlaflose Nächte habe. Sobald ich an der einen Stelle schraube, passiert an der anderen Stelle was ganz Komisches. Etc. Und dann wird auf einmal ein Framework eingeführt, das er eigentlich darauf basiert, dass wir extrem wartbare Software entwickeln, weil wir eben unglaublich einen guten technischen Handwerkskoffer mitbringen. Auf der anderen Seite sehe ich aber dann in den Firmen, dass weder die Zeit gegeben wird, dass da an Qualität nachgezogen werden kann, noch den Raum dafür gegeben wird, dass ich mich da weiterbilden kann, dann geht das irgendwie nicht auf. Dann beißt sich die Katze deinen Schwanz, dann kriege ich eigentlich nur Angst, weil dann wird aus meiner Sicht ein Framework drüber gestülpt, wo ich jetzt performanter sein müsste, werden müsste, aber ohne das Fundament zu haben, performant zu sein und ohne einen Ausblick zu haben, wie ich mir nach und nach dieses Fundament erarbeiten kann.
Und vielleicht spielt auch für den einen oder anderen Entwickler noch mit, was ich so individuell auch erlebt habe, nämlich dass Teamarbeit auch etwas ist, was man erstmal lernen muss. Wenn man sich als sehr fähigen Entwickler erlebt und so mit sich selber Probleme ausmacht und dann eine elegante Lösung findet, dann ist das ja sehr befriedigend und schön. Und wenn ich auf einmal in so einem Teamkorridor arbeite, wo ich vielleicht meinen Quelltext auf einmal noch jemand anders zeigen muss und der findet dann da drin im Code-Review Sachen, die irgendwie nicht so optimal gelöst sind oder wo ich vielleicht einfach nicht mehr die Disziplin hatte, es irgendwie richtig gut zu machen. Oder auch, dass meine schönen Ideengebäude, wo ich eigentlich hin will, immer wieder zerstört werden und gestört werden von anderen Haltungen und Meinungen und Wertekonflikten, die dann dahinter liegen, dann ist das vielleicht gar nicht so angenehm, wenn ich auf einmal statt mein Handwerk dann durchzuführen, also Handwerk klingt immer so ein bisschen untertrieben bei Softwareentwicklern, ne? Das ist die Frage. Also mein Kunsthandwerk, sage ich mal. Ich finde Softwareentwickler etwas sehr Kunstvolles, ja? Fast, also ein sehr kreativer Job. Und dann nehme ich dieses Werk, was ich da geschaffen habe, und muss das jetzt auch noch jemand anderen zeigen oder muss mit jemand anderen zusammenarbeiten, der vielleicht einen anderen Stil hat und woanders herkommt, dann ist das erstmal schwierig. Und da muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich nicht immer nur Anerkennung kriege für das, was ich gemacht habe. Ja, weder von mir selbst noch von den anderen, sondern ich kriege auch ganz oft etwas, was ja vielleicht ein Feedback ist, was schwierig ist, was ich erstmal einarbeiten muss und was meine eigene Arbeit wieder sehr stark beeinflusst. Und auch das ist vielleicht nicht der tollste Prozess, wenn man das nicht gewöhnt ist. Ich habe auf jeden Fall eine Weile dafür gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass das so ist und dass Teamarbeit das eben erfordert.
Und so als letzter Punkt, es gibt ja auch diese Extreme Programming Strömung, die ist nie so groß geworden wie Scrum. Aber
hat einfach die falschen Wörter.
Also
kein Sprint, eine Iteration, kein Product Owner, der was besitzt, sondern ein Customer on Site.
Genau, aber wenn man sich da mal damit befasst, da mal reinguckt, ich habe da mal reingeguckt und dann habe ich mit einem Softwareentwickler, sind wir ein bisschen durchgegangen, was denn da so unterschiedlich ist oder was da die Ideen dahinter war und so. Sein Ding war irgendwie so, geil, Extreme Programming ist ja wie Scrum, aber ohne diesen bescheuerten Tanz drumherum. Und das hat mir schon zu denken gegeben, weil ich früher schon auch ein sehr zeremonieller Scrum Master war. Also ich habe Plannings zelebriert und habe dem Product Owner da viel Raum gegeben und habe Refinement irgendwie zelebriert. Und statt zu gucken, was brauchen meine Softwareentwickler oder mein Team, das kann ja auch aus Business Analysten, Softwareentwickler und Tester bestehen, hoffentlich tut es das auch, was braucht mein Team eigentlich, um zu raffen, was der Endkunde braucht und das dann umzusetzen. Und wie viel diese Zeremonie brauchen wir da drin? Also wofür tun wir User Story Points schätzen? Oder wofür tun wir es auch nicht? Was braucht es da genau? Was braucht dieses Team? Und sobald ich von diesem Punkt rauskomme von, was brauchen wir denn eigentlich? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Und das wirklich nochmal zu formalisieren gemeinsam. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Ja, unsere Produktvision. Aber unter der Produktvision darf vielleicht auch eine technische Vision stehen und darf, also wir sagen ja immer, der Product Owner erträumt ein Produktziel, der Scrum Master erträumt ein soziales Zusammenhalt-Visionsziel und die Entwickler, die erträumen ein Qualitätsziel. Das heißt, unter meiner Produktvision darf vielleicht sowas wie ein Qualitätsvision sein, die sich dann in der Definition of Done manifestiert. Und sobald ich das habe und gucken kann, was brauchen wir denn eigentlich, um dieses Produktziel erreichen und dieses Qualitätsziel zu erreichen, dann sind viele dieser Zeremonien sehr viel leichtgewichtiger, sehr viel mehr so, wie mein Scrum-Team es eben auch braucht. Das heißt nicht, dass ich nicht die Erfahrung gemacht habe, dass Scrum total Sinn macht und viele Teams die Dinge weglassen, sie später wieder einführen, weil sie einfach merken, dass sie Sinn machen, nicht weil sie im Scrum-Guide stehen, sondern weil sie gemerkt haben, jetzt haben wir nie Review mit dem Endkunden gemacht und haben voll an seinen Bedürfnissen vorbeigeliefert. Wäre ja geil gewesen, wenn wir das als Clickdummy dem schon nach 2 Wochen gezeigt hätten, dann hätte er uns schon gesagt, dass er da kein Grün mag und hier das eigentlich nicht braucht und im folgenden Teil eigentlich auch nicht. Dann hätten wir es gar nicht gebaut. Och, scheiße, okay. Dann zeigen wir es dem halt trotzdem irgendwie nach 2 Wochen, auch wenn wir uns ein bisschen schämen über den Clickdummy, den wir haben. So, also die Dinge, die Scrum drin hat, die werden ganz, ganz oft wieder eingeführt und die sind in Extreme Programming eigentlich auch drin. In Extreme Programming sind sie einfach nicht so verschrieben drin, sondern eher als Optionen und gute Muster.
Und wenn man sich, ich meine, Scrum ist jetzt einfach für viele schon ein Begriff, der irgendwie durchs Dorf getrieben worden ist. Und ja, wenn man das ein bisschen natürlicher betrachtet, könnte man auch sagen, guck mal, wir haben jetzt noch irgendwie 6 Monate Zeit bis zur wichtigen Auslieferung, die wir haben. Können wir diese 6 Monate hier gut so planen? Nee, wahrscheinlich nicht. Lass uns das mal irgendwie in Wochen runterbrechen. Dann machst du irgendeine künstliche Zeitachse durch. Zack, hast du Sprints. Dann gibt's halt Leute, die bauen das Ding. Dann gibt's hoffentlich irgendjemanden, der das Problem im größeren Kontext versteht. Also jemand, der eine Vision hat dafür. Und dann gibt's vielleicht noch, und das mag das Spezielle in Bezug auf Scrum sein, gibt es noch jemanden, der eben diesen Kollaborationstraum hat, der irgendwie eine Idee davon hat, wie vielleicht Menschen zusammenarbeiten könnten und der dafür sorgt, dass die Feedback-Schleifen möglichst kurz werden zu Endkunden und so weiter. Also dieses ganze Agile da nochmal irgendwie verstärkt. So, und dann habe ich ja schon irgendwie Scrum im Raum und insofern ist es ja eine Mustersammlung von Dingen, die in der Praxis gut funktioniert haben. Gar nichts Künstliches, sondern etwas, was sich entwickelt, wenn man eben diese Problemstellung hat, ein Produkt entwickeln zu wollen. Und das kann natürlich noch im Hintergrund ein Riesenthema sein. Inwieweit gibt es überhaupt eine Produktkultur in der Organisation? Inwieweit gibt es feste Teammitglieder in den Teams oder sind die Leute immer nur prozentual da drin? Und diese ganzen Gedanken, die dahinter stehen, die es quasi als Vorbedingungen braucht, damit Scrum sich natürlich ergibt in diesem Kontext, die sind nicht immer da. Also gerade wenn man sehr industrielle Softwareentwicklung versucht hat zu tun über die letzten 20, 30 Jahre, dann hat sich da vielleicht irgendwas mit Abteilungen aufgebaut und dann geben die irgendwie ein Requirements-Dokument einen Schritt weiter, ne? Und dann baue ich irgendwie so wasserfallartig irgendwas zusammen. Das passt dann eigentlich gar nicht alles zu dieser Idee, wo ursprünglich dann einfach ein Programmierer mit einem Kunden am gleichen Schreibtisch sitzt und die bauen halt das, was der Kunde braucht.
Es gibt so ein Zitat, ich glaube, es ist von Hesse. Und das hängt bei unserer lokalen Eisdiele an der Wand. Und das erinnert mich aber manchmal an Scrum. Und es ist, Kai muss mir, glaube ich, gleich helfen, aber ich versuche es jetzt irgendwie zusammenzukriegen, die Rückkehr.
So, alter Qualität wird Fortschritt genannt.
Genau. Und ich finde das immer ganz spannend, weil das ist schon auch meine Erfahrung, wenn wir mit Teams arbeiten, wenn wir mit Organisationen arbeiten, dass irgendwann mal das Ding kommt von, eigentlich ist das eigentlich super natürlich, wie wir so arbeiten. Jetzt, wo wir ganz vieles entlernt haben, ganz vieles weggelassen haben, ganz vieles an Dingen, die wir uns aufoktroyiert hatten oder wir in der Unternehmung irgendwie so aufoktroyiert hatten, weggelassen haben, Platz geschafft haben, dass das Neues, Selbstbestimmtes reinkommen kann, macht die Arbeit einfach total Sinn, so wie wir sie tun. Und das ist immer der Leitsatz Nummer 1. Individuen und Interaktionen vor Prozesse und Tools. Also Leute mehr mitnehmen in Agilität ist für mich die falsche Fragestellung. Weil das ist eine Prozess- und Tool-Fragestellung. Wie kann ich Leuten verständlich machen, dass sie Prozesse und Tools verwenden sollen? Also Tools, Personas ist ein Tool. Scrum ist ein Prozess, etc. Die Fragestellung darf sein, ganz nach Virginia Satir, welches Problem ownen wir gemeinsam? Welchen Schmerz ownen wir gemeinsam? Und wie kann der Weg der Veränderung für uns alle schmerzfreier sein als das Problem, das wir gerade ownen? Und da darf jeder agile Coach sehr, sehr nah an das Team herangehen, sehr nah miterfahren, miterleben, welchen Schmerz haben wir gerade und wo bietet mir Agilität eine Inspiration, einen Lösungsansatz, den wir gemeinsam nehmen können, damit wir gemeinsam eine neue Art von Prozess, eine neue Art von Tool für uns etablieren, der für uns Sinn macht.
Und das ist oft notwendig, gerade wenn man größere Unternehmen betrachtet, weil was macht man, wenn ein Problem auftritt in der Realität? Naja, mehr Prozess designen, damit dieses Problem nie wieder in der Realität auftritt, weil es in einem Prozess festgeschrieben ist und darin berücksichtigt ist, oder mehr Rollen hinzufügen, damit sich eine Rolle ganz spezifisch um diese Art von Qualitätsproblemen oder Problemen kümmert, so. Oder auch mehr Hierarchie hinzufügen, um das irgendwie zu managen. So, und diese 3 Dinge haben halt einfach den Nebeneffekt, dass die Menschen dann ihrer Selbstverantwortung nicht mehr in dem Maßstab wahrnehmen. Insofern ist Agilität und Scrum eine Rückerinnerung an das, wie kleine Firmen mal getickt haben und oft ein Weg, den man sich wieder frei bahnen muss und darf, wenn man entsprechend wieder agiler werden möchte.
Damit hoffen wir, haben wir dir, Laura, ein paar Gedanken, Inspirationen gegeben, wo du weitermachen könntest. Auf jeden Fall hat uns deine Frage sehr fasziniert und zu einem mega guten Gespräch geführt. Vielen Dank, Kai, an der Stelle.
Genau, und wenn ab und zu ein Traktor vorbeigefahren ist, das waren ja genau verschiedene Feldarbeitsfahrzeuge, die hier entlang gefahren sind am Fenster. Wir hatten also einen wunderschönen Ausblick auf die Südtiroler Kleinstadt hier, in der wir gerade hocken, und wünschen dir eine ganz, ganz gute Zeit und viel Spaß mit den Inspirationen aus diesem Podcast.